Die Geisterstimme, die hier zu uns spricht, meine Damen und Herren, Sie ahnen es. Es ist die Stimme des Autors T.S. Eliot, der hier den Anfang von The Wasteland liest. Das sind die ersten 18 Verse. Und was bei diesem mündlichen Vortrag, und Sie haben alle darauf reagiert, ja am meisten auffällt, ist, wie diese Stimme zugleich auch lauter andere Stimmen aufnimmt und wiedergibt. Vielsprachig, vielstimmig, vielzüngig und eben auch in unserer eigenen Sprache zu uns spricht. Echt Deutsch. Was hat sie uns zu sagen? Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1947, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist geraume Zeit, 25 Jahre nach der eigentlichen Publikation des Textes, der kurz nach dem Ersten Weltkrieg herauskam und der Text eines jungen Dichters ist. Also Eliot war 34, klingt vielleicht nicht mehr ganz so jung, aber der Text nimmt viele Versatzstücke auf, die schon lange zuvor, bis zu über 10 Jahre zuvor, entstanden sind, geschrieben wurden und jetzt hier ihren eigentlichen Ort finden. Ein Montagetext also, zugleich ein Schwellen- und Epochentext, der die Frage stellt, wie wir uns zu unserer Zeit verhalten und wie wir in Zeiten, die zugleich Vorkriegs- wie Nachkriegszeiten sind, eigentlich uns behaupten und beheimaten können. Im Druck erschien The Wasteland, Herr Pilz hat es gerade erzählt, vor genau 100 Jahren, zunächst in London. Und das sehen wir hier in der ersten Ausgabe, in der ersten Nummer der Zeitschrift The Criterion, die Eliot übrigens selbst herausgab. Einen Monat später, das war im Oktober, einen Monat später in der amerikanischen Zeitschrift The Dial und dann eben am 15. Dezember in der eben gezeigten Buchausgabe in New York. 100 Jahre Wasteland, das ist also der Anlass, zu dem wir uns heute Abend hier versammelt haben, zu dem wir eingeladen haben und wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie dieser Einladung auch so zahlreich gefolgt sind. Also sich mit guten Gedichten zu beschäftigen, gibt es immer gute Gründe, das ist klar. Da braucht es keine Jubiläen und natürlich ist auch ein 100. Geburtstag nichts weiter als eine kalendarische Konvention. Gleichwohl, so meine ich jedenfalls, gibt es doch dringende Gründe, besondere Dringlichkeit würde ich behaupten, diesen Geburtstagstermin als Gesprächsanlass zu nutzen. Denn der Text befasst sich nämlich mit solchen Konventionen und fragt danach, wie wir sie verstehen sollen, wie wir mit ihnen umgehen können. Die Sprache selbst, unser aller Sprache, ist ja eine Konvention, sonst wäre sie nicht unser aller Sprache. Und es ist Sprache in ihrer Eigenart, in ihren Möglichkeiten, in ihren Potenzen, Potenzierungen, auch Poetiken, dieser Text befragt und die er uns immer wieder zur Befragung vorlegt, herausfordert. Er fragt danach, welche Sprache uns überhaupt zur Verfügung steht, wie wir zur Sprache stehen und wie wir die Möglichkeit finden, in Sprache den Krisen, die uns heimsuchen, zu begegnen. So ist ja auch unsere Ankündigung zu verstehen des heutigen Abends, in der wir ja eine Behauptung postulieren, eben von, wenn wir von der Aktualität T.S. Eliots sprechen. Wir wollen seiner Stimme in diesem Sinne heute Abend etwas Raum geben und auch aus dieser Aufnahme, die eben schon anklang, noch ein wenig mehr hören. Gleichwohl soll es keine Seance werden, keine Geister- und Totenbeschwörung. Ich jedenfalls interessiere mich nicht so sehr, also der Text partizipiert durchaus am Spiritismus der 20er Jahre, das kann man schon sagen, es ist eine Seance. Aber ich glaube, für mich jedenfalls ist das Interesse kein Jenseits, sondern es geht um das Diesseits, um die Frage, was wir hier und heute, eben 100 Jahre später, mit diesem Text anfangen können, was er uns zu sagen hat, wie er uns befasst und berührt. Schon zu Lebzeiten verstand Eliot selbst sich übrigens als Klassiker, und zwar in dem Sinn, den er selber diesem Terminus gegeben hat. Es ist nicht der Sinn, wie Max Frisch später einmal von der durchschlagenden Wirkungslosigkeit der Klassiker sprach. Das war auf Brecht gemünzt. Eliot sah Klassiker, also ein Klassiker als jemanden, der die ganze Tradition bis dahin in sich aufnimmt und weiterführt, transformiert, also der die Vergangenheit in einen Dialog einbringt und zur Gegenwart macht. Das war sein Verständnis von Klassiker. Und in diesem Sinne muss man sagen, sind Klassiker auch selbst immer in einem solchen Dialog, in dem jede Gegenwart, die ihnen begegnet, sie sich erneut aneignet, zu eigen macht und auch herausfordert, transformiert. Das ist unser Projekt heute Abend, gemeinsam mit unseren Gästen. Und es kann keinen besseren Ort dafür geben als das Münchner Lyrikkabinett, keine 800 Meter Luftlinie vom Münchner Hofgarten, wo ja, Sie haben es eben gehört, dieses Gedicht einen seiner Anfänge findet. Ja, das berühmte Kaffeegespräch of all places im Münchner Hofgarten, das wir heute im Münchner Lyrikkabinett aufgreifen und fortsetzen.
Das erste Mal überhaupt, dass Eliot aus seinem Gedicht vor Publikum las, war bereits vor Drucklegung. Es war im Juni 1922, genauer gesagt am 18. Juni, am Tavistock Square in Bloomsbury, wo er zu Gast war bei Leonard und Virginia Woolf, auch seinen späteren Verlegern. Nach dem Dinner las Tom, wie er genannt wurde, sein neues Gedicht vor. So schreibt Woolf in ihrem Tagebuch, aber sie schreibt auch, er las gar nicht, er sang es. He sang it and chanted it and rhythmed it. Sie war davon sehr angetan, auch von dem Text war sie sehr beeindruckt. Great beauty and force of phrase, also große Wortgewalt und Schönheit. Aber sie fügt interessanterweise hinzu, dass ihr der Zusammenhang des großen Ganzen doch ziemlich unklar blieb. What connects it together? I'm not so sure. Ob wir diesen großen Zusammenhang jetzt heute Abend feststellen, finden werden, und seither sind ganze Generationen von Leserinnen und Lesern auf die Suche danach gegangen, das weiß ich nicht. Ich weiß aber sicher, dass wir hier mit dem Text, mit unseren Gästen, mit Ihnen sicher andere, neue Zusammenhänge stiften, finden und verfolgen werden. Ich bin gespannt und ich möchte gleich die Gäste einmal bitten oder einladen, wenn wir uns diese Szene bei Virginia Woolf nach dem Dinner vorstellen, wie zum ersten Mal dieser Text auf ein Publikum trifft. Wie ist der Text eigentlich bei Ihnen zum ersten Mal eingetroffen? Gibt es auch so eine Erinnerung, einen Moment, wo man sagen kann, ah, da habe ich zum ersten Mal The Wasteland wahrgenommen, da hat es mich zum ersten Mal berührt, ich bin ihm begegnet, es hat mich angesprochen oder auch befremdet, verstört. Kann man da was erzählen? Johannes Ungelenk.
Er muss gleich ein Geständnis vorausgehen, denn es ist noch gar nicht lange her, dass mir der Text als solcher begegnet ist. Natürlich im Studium ist er begegnet als Platzhalter, als Paradigma, als Titel, von dem man schon weiß, wofür er steht und warum er so wichtig ist. Und ich dachte dann vor 2 Jahren, es ist Zeit, sich dem Platzhalter mal zu stellen und habe völlig naiv einfach ein Seminar ausgeschrieben und gesagt, wir machen ein Seminar zum Wasteland. Und es war das Corona-Semester und ich saß dann zu Hause alleine und habe versucht, Videos vorzubereiten für die Studis, so als Probedeutigum. Und habe dann zum ersten Mal den Anfang gelesen, mit der Absicht, mir die rhythmische Struktur so als Lehrvideo für Metrum-Analyse anzuschauen und war natürlich total baff und überwältigt von diesem Rätsel. Genau, und da ist auch die Idee, das zu besetzen, entstanden. Aus der Faszination für dieses ganz komplexe und irgendwie beeindruckende Konstrukt.
Wie produktiv Seminare sein können, das ist ja eine wunderbare Sache. Was gibt es bei Ihnen für Erinnerungen, Frau Schäffler?
Bei mir war es tatsächlich eine völlig andere Situation. Ich war Anfang 20 und meine damalige Freundin, selbst Dichterin aus den USA, hat mir so völlig eklektisch ihre Lieblingsstimmen aus der anglizistischen Literatur nahegelegt. Und es war eine sehr aufgeladene, auch eine sehr erotische Stimmung, in der ich das Gedicht zum ersten Mal erlebt habe, was natürlich wunderbar war. Und gerade dieser Vers von Come in under the red rock ist etwas, das sich bei mir sehr körperlich eingeprägt hat und zu der ich auch in meinem Schreiben immer wieder zurückfinde. Und mir ist gerade dieses schöne Zitat von Eliot in den Kopf gekommen, that genuine poetry can be communicated before it's understood. Also Poesie kann kommunizieren oder kommuniziert werden, bevor sie verstanden wird. Und das war, glaube ich, so mein erstes Erleben mit dem Text. Und dann tatsächlich in einem zweiten, sehr viel späteren Ansatz habe ich wieder zurückgefunden über das Schreibheftprojekt.
Davon sollten wir vielleicht kurz erzählen. Also Anfang dieses Jahres hat die Literaturzeitschrift Schreibheft, die liegt übrigens auch auf dem Büchertisch, Sie können sie nachher auch erwerben, die gleiche gute Idee gehabt wie wir, nämlich an dieses Jubiläum zu erinnern, schon im April, passenderweise, das Gedicht beginnt ja auch im April und im Frühling, und hat eine ganze Reihe von Autorinnen, Autoren, Übersetzerinnen und Übersetzern, eben auch unsere Gäste eingeladen, sich damit auseinanderzusetzen und für den ersten Teil deutsche Versionen anzubieten. Und das war für Sie jetzt auch der Anlass, sich damit genauer einzulassen, sich darauf einzustellen? Ja. Ja, wenn wir diese Szene auch noch mal von dem After-Dinner-Talk, das finde ich wirklich wunderbar in Bloomsbury, ja, das waren gute Zeiten, aufgreifen. Es hat ja etwas von Konsum, etwas, was man aufgreift. Das ist diese sinnliche Erfahrung, fand ich gerade ganz, ganz stark. Wir sind vielleicht alle immer so verkopft an diesen Text rangegangen. Ich finde das wunderbar, Virginia Woolf schreibt, dass sie das also genossen hat und offenbar beeindruckt hat, aber eigentlich damit gar nicht so richtig was anzufangen wusste, intellektuell oder vom Zusammenhang her. Ist das für Sie eine Form der Auseinandersetzung mit Lyrik generell oder ist das, greift es dann doch zu kurz?
Das greift natürlich alleine zu kurz, ja. Definitiv. Aber ich glaube, für mich ist es immer schön, auch so eine Art von Wiegung zu machen. Also auch wieder eine körperliche Bewegung oder das eine, das andere. Jetzt benutze ich das Wort befruchten, mhm, beim Ödenland zu lassen. Das, mhm, das ist für mich immer wichtig.
Kann man denn über Texte, die man selber erst erkundet, besonders gute Gespräche führen oder muss man sie erst selber erkundet haben?
Ich glaube, man kann die besseren Gespräche führen, wenn man selbst noch tastet und, und spüren muss und auch die Resonanz in anderen spürt und, ja, und guckt, was da angeht und was vielleicht unterschiedlich angeht. Ja, das ist eigentlich viel interessanter, finde ich.
Ja. Also diesem Gespräch möchten wir heute Abend auch Sie einladen. Dankeschön. Ich sage kurz mal was zum Ablauf. Nach dieser ersten kleinen Verständigung würde ich jetzt gerne den Geist Eliots hier noch einmal aufrufen aus der Technik und uns diesen ersten Teil noch einmal zu Gehör bringen. Das ist also der gesamte erste Teil. The Wasteland besteht aus 5 Teilen. Wir können uns das gleich noch ein bisschen anschauen. Die Einspielung dauert ungefähr 5 Minuten, oder ziemlich genau 5 Minuten. Danach können wir uns darüber weiter verständigen und austauschen, ehe wir dann natürlich diesen Teil in den deutschen Fassungen hören, die unsere beiden Gäste erstellt haben. Und im Anschluss daran können wir auch in diese Übersetzung ein bisschen genauer reinschauen. Das geht jetzt nicht darum zu gucken, welche besser oder schlechter wäre, sondern wie jeder Versuch, sozusagen diesem Text eine deutsche Sprachform zu geben. Das, was Herr Pilz schilderte, nämlich den Gewinn einer solchen Erkundungsarbeit anders birgt und anders, ja, anders schöpferisch werden lässt. Und wir laden auch Sie natürlich ein, sich an diesem Gespräch zu beteiligen, wenn Sie mögen, auch nachher dann noch bei einem Glas in informeller Weise. Nun aber würde ich gerne Herrn Frey bitten, dass wir die nochmal den Kegel anschauen dürfen und die Geisterstimme für 5 Minuten für den ersten Teil anhören.